Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los.
Was ist, wenn wir nur Teil einer Hecke sind? Also eine Pflanze aus vielen, die in einer Reihe gepflanzt ist und auch noch beschnitten wurde, dass man genauso aussieht wie die anderen und dass alles genau richtig aussieht, akkurat ist. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was ist, wenn ihr wirklich ein Teil einer Hecke seid? Und auch wenn ihr nicht darüber nachgedacht habt, wir werden heute dieses Thema aufgreifen, denn das ist ziemlich wichtig. Es geht um das eigene Sein, um die innere Natur und die äußere Natur. Und dazu passt das Beispiel mit der Hecke ganz gut. Und was es genau damit auf sich hat, werden wir gleich noch im Einzelnen erfahren, wie auch die Verbindung innere, äußere Natur uns sehr beeinflusst und auch helfen kann. Also es geht sowohl als auch. Seid gespannt, jetzt im Gespräch bei Time of Change TV. Liebe Martina Morenzin, ich freue mich, dass du heute hier bist und uns über dieses Thema mit der Hecke und der inneren und äußeren Natur wirklich mal ein paar Dinge näher bringen kannst. Und bevor ich es vergesse, weil es sind einige Sachen, die in deiner Vita zu finden sind, ich lese sie kurz ab. Diplompädagogin bist du, Mentorin, Seminarleiterin, Visionärin, Selbstliebe-Coach, Lebensbegleiterin und du hast Wissen im Schamanischen und in der Astrologie. Und das alles in einem Paket von 30 Jahren. Wahnsinn. Heftig. Also wirklich Wahnsinn, was du da jetzt schon alles für dich, also in deiner Vita hast, wo du mit umgehst. Und was auch wichtig ist, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, du zeigst Menschen Lösungsmöglichkeiten, gerade in der Thematik Natur und Bewusstsein. So, schön, dass du da bist.
Ja, das hast du wirklich sehr schön eingeleitet. Wie bin ich dazu gekommen, das alles so für mich zu sammeln? Ne? Also ich habe immer schon, ich habe immer schon als Kind immer schon gefragt bei allem, wer sagt denn das? So, ich habe alles hinterfragt, wirklich alles und hatte immer einen sehr starken Naturbezug. Und auf der einen Seite immer diese Frage nach, wie ist denn ein Mensch wirklich natürlich? Was ist denn, wie sollten wir eigentlich natürlicherweise leben? Und aber auch so diese Thematik, okay, wo sind wir von der Gesellschaft wirklich eingeschränkt und werden verformt? So, das hat mich immer schon bewegt. Und dann habe ich mich sowohl mit menschlicher Entwicklung beschäftigt, auch am Anfang sehr stark mit Pädagogik und mit Natur. Und zur Pädagogik bin ich gekommen, weil ich dann irgendwann die Idee hatte, okay, wenn Kinder von Anfang an eben nicht so eingeengt werden, sondern frei aufwachsen können, dann haben wir die Probleme, die wir heute sehen, einfach gar nicht. Und so bin ich erstmal zur Pädagogik gekommen. Und dann war ich lange Naturerlebnispädagogin zu einer Zeit, wo das eigentlich noch keiner gemacht hat in Deutschland. Also wir waren da wirklich Pioniere am Anfang. Und dann war ich mit ganz vielen Menschen im Wald hauptsächlich unterwegs, draußen und wirklich so den Kontakt zur Natur. Und habe aber dann festgestellt, dass Menschen oft in sich selbst so entfremdet waren, dass sie sich gar nicht wirklich der Natur widmen konnten oder gar nicht so sie wahrnehmen konnten, so wie ich das natürlicherweise konnte. Ja, und so bin ich dann irgendwann mehr so in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen und habe halt gemerkt, okay, die Menschen, wir müssen den Menschen helfen. Also wir müssen den Menschen helfen, wenn wir der Natur helfen wollen. Und jetzt das Beispiel mit der Hecke. Das ist gerne mein Beispiel, um es zu erklären. Also ich habe immer so Naturbeispiele. Und stell dir vor, du bist wirklich so eine kleine Hainbuche, weil die Hecken, die gerne so auch in der Stadt gepflanzt werden, sind Hainbuchen. Und eine Hainbuche, das wissen auch nicht alle, ist eigentlich ein ganz großer stattlicher Baum. So, um aber so eine Schnitthecke herzustellen, braucht man ganz viele. Die werden dann so in Reihe gepflanzt und werden dann immer in so Kästen geschnitten. Und so wie diese Hainbuchen in ihrer freien Entfaltung behindert werden, so ist es für uns Menschen halt auch. Also wenn ein Mensch auf die Welt kommt, wenn ein Baby auf die Welt kommt, hat das alles Potenzial, ist eigentlich schon fürs Glücklichsein angelegt, ist verbunden mit seinem Körper, mit seinen Gefühlen. Und dann wird es Stück für Stück immer mehr entfremdet von sich selbst. Durch Erziehung, später Kindergarten, Schule, alles, was so kommt. Und wir werden im Prinzip immer mehr von uns mehr entfremdet und entfremden uns von uns selber. Und das ist so wie in so eine kleine Heimbuche in der Schnitthecke. Da kommen Konditionierungen, ne? Was man darf, was man nicht darf. Ne? Und immer wird die Freiheit und dieser Bewegungsdrang, dieser Ausdruck von einem Menschen, wird immer mehr begrenzt. So, dass die Menschen, ne, auch die Kinder schon, das kann man denen auch ansehen, ne, wie sehr sie schon den Kontakt verloren haben, immer weniger sich trauen, immer weniger sich selbst vertrauen oder glauben oder immer jemand anders fragen. Ne? Und dann kommen so Dinge dazu, wir werden auf Mangel konditioniert, auf Scham, auf Schuld. Also was da alles so kommt, bis irgendwann immer jemand anders. Wir fragen immer jemand anderen, ah, ist das richtig? Wie soll ich es denn machen? Ne? Wir hatten damals auch Kinder im Wald, die, wenn wir gesagt haben, such mal was Schönes, dann kamen die und haben gesagt, Martina, ist das schön? So, und dann habe ich gesagt, findest du es denn schön? Ne? Weil sie gewohnt waren, dass sie die Bestätigung von außen brauchen, was sie fühlen.
Also sie konnten gar nicht von sich aus sagen, das ist jetzt schön. Also das eigene Interpretieren dieser Emotion, Schönheit in dem Fall, war gar nicht gegeben.
Ja. Und das ist nicht kein Einzelfall. Ne? Dass dadurch, dass Menschen, also oder Kinder schon lernen, alles, was ich tue, jeder Schritt wird bewertet. Ist gut, ist schlecht, ist richtig, ist schön. Und jeder Mensch hat aber ein eigenes Empfinden eigentlich. Und das wird Stück für Stück abgebaut. Und dann kommen manchmal ja wirklich auch so Situationen, wo Kinder auch Scham erleben oder ne, solche Dinge. Also wir haben alle, sind alle voll damit, weil unsere Gesellschaft jetzt nicht darauf aufgebaut ist, dass jeder Mensch sein Potenzial entfaltet, sondern eher, dass wir vergleichen. Also wir werden alle verglichen, jeder muss gleich aussehen, man muss das Gleiche denken, das Gleiche fühlen. Und dadurch passt dann das Empfinden nicht zu dem, was die anderen sagen. Und die meisten Menschen verschließen irgendwann ihr Herz, so nenne ich das. Das heißt, wir verlernen das Fühlen. Weil Fühlen ist etwas, was im Körper stattfindet. Und wir haben aber gelernt, alle, und bei mir war das auch so, wir gehen dann irgendwann über den Kopf. Also wir konzentrieren uns komplett auf den Verstand.
Die Logik, die Ratio, ja.
Genau. Und über den Kopf fühlen wir dann quasi auch, weil wir erzeugen einen Gedanken, oh, das ist jetzt schön und dieser Gedanke, der erzeugt natürlich ein Gefühl, aber es kommt mehr aus dem Kopf. Also es ist nicht so einfach zu beschreiben.
Da sind wir bei einer interessanten Sache, die mir dazu einfällt. Das ist die Sache so Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst da, der Gedanke oder das Gefühl?
Ja.
Und meiner Meinung nach ist das Gefühl zuerst da und dann der Gedanke. Es kann natürlich auch umgekehrt sein, ja, dass der Gedanke zum Gefühl wird. Aber von meiner persönlichen Sache kann ich nur sagen, das Gefühl ist Vorreiter vor dem Gedanken.
Genau. Wenn, genau, ist normalerweise so. Aber dadurch, dass wir so von uns entfremdet werden und immer nur nach außen gucken, sind wir nicht mehr wirklich in Kontakt mit dem Fühlen. Und die Gedanken erzeugen Emotionen. Also wenn ich an traurige Dinge denke, passiert was in mir. Wenn ich an schöne Dinge, passiert was in mir. So, das, was ich den Menschen beibringe, wenn ich sie begleite, ist wirklich wieder hier zu fühlen, in dem Bereich. Und nicht über Kopf Gedanken erzeugen. Also wenn wir nämlich komplett unser Herz, unseren Körper wahrnehmen und ganz in das Gefühl gehen, was gerade in uns ist, das ist das wahre Fühlen. Das ist das, wo wir aber auch die Intuition haben, wo ich auch sage, die Natürlichkeit sitzt. Ne? Weil das ist ja so mein Anliegen, zu sagen, hey, ne, jeder Mensch ist einzigartig, so wie jeder Baum einzigartig ist, jedes Blatt an jedem Baum. Und wenn wir wirklich fühlen, dann wissen wir genau, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich, das passt nicht.
Das geht auch in Richtung Intuition dann.
Genau,
ne? Ja.
Genau. Und das, was wir aber lernen, ist über die Bewertung aus dem Kopf, die Dinge zu entscheiden. Und von daher, es sind, ja, also genau. Und wenn wir wieder komplett ins Fühlen kommen, also wenn wir wirklich fühlende Wesen sind, weil Menschen sind eigentlich liebende und fühlende Wesen von ihrer Natur. Wenn wir aber rausgucken in die Welt, wie oft ist da eben keine Liebe dabei oder wie oft fehlt die Empathie für den anderen? Ne? Und das entsteht halt durch die Verletzung.
Da fällt mir dazu ein, es geht ja in Richtung materielles Denken, wo das ja auch herkommt, das möchte ich jetzt haben, deswegen gibt es Konflikte und so weiter, unter anderem.
Ja.
Und da fällt mir zu ein, auch im Vergleich auch mit der Hecke, das ist ja so wie, ich sag mal, Schuhe oder Kleidungsstücke. Vor geraumer Zeit wurden Kleidungsstücke, ob jetzt die Sachen, die wir so tragen oder Schuhe, maßgefertigt. Mhm. Ja, die gab es nicht von der Stange. Es wurde irgendwann eingeführt, es ist einfacher, billiger zu produzieren, wenn ich gewisse Größen vorgebe. Ja, wo man dann reinzupassen hat. Mhm, so, genau. Wenn man dann, ich sag mal, wie ich, eine Problematik bei Schuhe kaufen hat, dann, ich passe nicht in die Norm. Ich habe immer wieder Probleme bei den normalen Schuhen. Mhm. Wenn ich Schuhe kaufen gehe, komme ich unter 1-2 Stunden nicht da raus, um nur ein Paar zu kaufen, weil der Rest mir nicht passt. So, und da, wenn wir jetzt hingehen würden, wie du das ja gerade über dich auch sagst, wir gucken uns das Individuum an.
Genau.
Und zeigen ihm oder helfen ihm dabei, wieder seine speziellen Dinge nach vorne zu bringen, in die Größe zu sich zu kommen, das Individuum auszuleben, das Individuellsein auszuleben und sich im übertragenen Sinne die Schuhe, die Kleidungsstücke wieder maßgeschneidert selber zu kreieren.
Genau.
Das fiel mir gerade auch so dazu ein.
Ja. Ja, ne, ich habe eine Weile in einer so einer Art freien Schule gearbeitet und da haben wir nach diesem Prinzip auch gelebt. Also jedes Kind wurde nur so betrachtet, wie es war, so in seiner Natürlichkeit und in seinem Potenzial gesehen. Und wir haben die Kinder nicht verglichen und wir haben sie nicht gleichgeschaltet. Und wenn für den einen das wichtig war, war für den anderen das wichtig. Und das ist es nämlich. Und das ist auch, wenn wir in die Natur gucken, so, es gibt ganz viele verschiedene Tiere und Pflanzen. Und die zusammen, und jeder ist anders, bilden ja den Wald und das Ökosystem. Also eben im Prinzip diese Vielfalt, die wir alle mitbringen. Und das ist aber das, was nicht passiert. Wir werden gleichgeschaltet. Ne? Dann sieht das, man sieht das auch an weiterführenden Schulen. Dann haben die auch alle die gleichen Sachen an, die gleichen Haarschnitte. Die sind komplett gleich. Ne? Und das ist aber gewollt. So, genau. Und ich weiß halt einfach, wie wunderschön das ist, wenn Menschen wieder aber ihre eigene Natur entdecken. Also wenn sie mitkriegen, hey, das ist ja das, was mir eigentlich gefällt. Das ist das, was ich kann. Ne? Also die Potenziale, die in Menschen sind, werden ja auch nicht gefördert. Ne? Und
nee, im Gegenteil. Es ist ja eigentlich so, das habe ich schon öfters mal gesagt, Gleichnis der Tierschule und so weiter. Yeah. Wenn ein Gepard auf einmal schwimmen soll oder klettern soll, das ist nicht in seiner Natur direkt drin. Und wenn er das trainiert, dann wird er zwar ein bisschen besser da drin, aber er hat nicht mehr die Zeit zu rennen und verliert deswegen auch eben immer mehr die Fähigkeit, seine herausragende Fähigkeit im Rennen. Und so ist es bei uns auch, wenn wir in der Schule oder sonst irgendwo beim Arbeitgeber bewertet, benotet werden. Ja, arbeite doch mal an deinen Schwächen, heißt es immer. Mhm. Ja, ich zum Beispiel, ich bin, was Elektrotechnik angeht, nicht so wirklich gut. Ich habe aber 7 Freunde, die das können. Also warum soll ich jetzt meine Zeit, ich sag mal, einfach solchen verschwenden, um mir genau das gleiche Wissen wirklich reinzuprügeln, was die sowieso schon abrufbar haben.
Genau.
Ja, und dann zu sagen, pass mal auf, kannst du mir bitte mal helfen? Dafür kann ich meine Stärken aber wiederum dann weiterhin ausbauen. Mhm. Und wenn die Hilfe brauchen, wo meine Stärken passen, dann kommt das genau da rein.
Ja, und wenn wir dann einmal durch so ein Schulsystem gelaufen sind, dann, dann sind halt all diese Dinge, auch dieses Selbstbewusstsein, ne, was du jetzt hast oder was ich auch habe, wo wir sagen, hey, ist doch überhaupt kein Problem, das ist aber oft nicht da, sondern die Menschen, also denken ja wirklich, sie sind defizitär. Also das habe ich auch immer gedacht, ich kann ja nichts. Mhm. So bin ich lange durchs Leben gelaufen. Ja, aber ich kann ja nicht wirklich was. Ne? Und jeder Mensch hat eine eigene Aufgabe in diesem Leben und seine eigene Nische, würde ich sagen. Ne? Und das wird halt überhaupt nicht gefördert. Und diese ganzen Konditionierungen, die dann kommen, ne, diese Gedanken und auch die Verletzungen, die dann passieren, so, und die speichern sich im Körper. So, und genau, und was wir auch sehen, das ist ja auch immer mir noch so ein Anliegen, dass das, was mit uns passiert, also dieses, ne, zurechtgeschnitten werden und sie uns nicht mehr trauen, das machen wir dann wieder auch mit Tieren. Ne? Also es ist, eigentlich kann man das gut sehen. Also wir selber sind im Prinzip in so einem Käfig, ne, und fühlen auch schon nicht mehr, weil sonst würden wir den Schmerz fühlen. Also gehen wir in den Kopf und rationalisieren das weg und sagen, ach ja, aber das ist schon okay und das muss ja so sein und naja, Hauptsache, es gibt gutes Geld oder so, ne? Also man kann sich ja alles erklären, Geschichten erzählen.
Schönreden, ja.
Schönreden, aber hier passiert nichts mehr, es passiert keine Emotionen. Und darum, glaube ich, können wir Menschen auch Tiere in Käfige sperren, weil wir können das nicht mehr fühlen. Wenn wir selber fühlen, was das bedeutet, eingesperrt zu sein, dann würden wir das keinem Lebewesen antun. Aber wir leben ja selber so. Und wenn wir dann noch gucken, wenn ich sage, der Mensch ist ja total angepasst an die äußere Natur. Also wir, das ist unser Lebensraum ist eigentlich sowas. Ne? Und unser Körper kommuniziert mit den Pflanzen. Die Bäume kommunizieren mit unserem Körper. Wir bekommen ein stärkeres Immunsystem, wenn wir draußen sind. Und das ist eigentlich unser natürlicher Lebensraum. Mhm. So, jetzt sitzen wir aber oft in Betonhäusern, wir haben keinen Kontakt zu Pflanzen und sind im Prinzip unserer eigenen natürlichen Umfeld entzogen. Und viele Menschen werden darüber ja auch traurig, werden darüber depressiv und wissen aber nicht, warum. Ne? Aber das ist im Prinzip so, wie wenn wir halt, weiß ich nicht, so ein kleines Kaninchen irgendwie oben im dritten Stock.
In der Legebatterie.
Genau, ja. Genau. Also im Prinzip geht's uns auch ein bisschen so. Wir merken es halt nur nicht, ne? Weil wir wir haben keine Käfige um uns herum, aber es fühlt sich so an.
Wo du das gerade sagst, in meiner Zeit war ich auch mal, ich sag mal, im Bereich des Bestattungswesens tätig und habe die letzte Reise mit Menschen angetreten sozusagen. Und da bin ich als junger Mann wirklich mit sehr, sehr vielen leblosen Körpern in Berührung gekommen. Und vorher nicht. Man wird ja komplett entfremdet zum Beispiel von dem Thema Tod. Mhm. Und als ich dann dort in dieser Situation war, ich brauchte damals das Geld, ich war jung und brauchte das Geld, ja, so kann man das sagen. Und habe dann dort gezwungenermaßen arbeiten dürfen und irgendwann hing ich an der Flasche. Also ich war wirklich kurz davor, Alkoholiker zu werden, weil ich nicht damit zurechtgekommen bin. Weil das Thema wirklich, das war nie bei einem drin. Wann hat man mal einen Toten gesehen oder was war da auch immer? Und irgendwann, dankenswerterweise durch meine Mutter, die gesagt hat, entweder hörst du auf zu trinken oder du hörst auf mit diesem Job. Mhm. Also eins von beiden. Mhm. Und da ich das Geld brauchte, habe ich das Trinken sein gelassen. Und da habe ich aber irgendeine andere Kompensationsmöglichkeit gebraucht. Mhm. Dann habe ich angefangen, bin ich am nächsten Morgen in die Leichenhalle reingegangen, wo dann, weiß nicht, ich nenne sie jetzt mal, weiß nicht, Hannelore, ja, bin ich reingegangen, morgen Hannelore, wir beide haben heute einen Termin. Dann habe ich mit denen geredet, als wären sie wirklich dort.
Ja.
Und mein Kollege fand das erstmal seltsam, was machst du da? Ich sage, ich komme so damit super zurecht, weil es ist jetzt für mich wieder ein lebendiges Wesen. Mhm. Und das war für mich, wo du sagst, so Entfremdung,
yeah.
Und raus aus der Natur, aus der Natürlichkeit, weil der Tod gehört nun mal zum Leben. Wenn wir den Wald uns betrachten, das ist ein ständiger Kreislauf, Dinge verwesen, werden, wachsen dadurch wieder, Humus bilden sich und so weiter. Mhm. Und das war, finde ich, bei uns, bei den Menschen, habe ich festgestellt, sprich bloß nicht den Tod an.
Yeah.
Ja. Das ist so ein Thema, wo ich das ganz krass merke. Und wenn man da die Leute wieder hinbringt, weil ohne den Tod hätte meiner Meinung nach das Leben gar keinen Sinn.
Naja, es ist halt alles in dem Kreislauf. Ja. Ne? Also alles läuft in dem Kreislauf und das ist ja je nachdem, wie ein Mensch das sieht. Ne? Also man kann ja sagen, okay, die Seele lebt weiter, ne? Oder wir kommen nochmal wieder. Ne? Aber unsere Körper sind eingebunden in diesen Kreislauf. Genau. Und das wird halt auch ausgeblendet. Ne? Wenn man jetzt weit genug auf dem Land lebt, so wie ich, kommt man um den Tod nicht rum, weil da liegt auch mal ein totes Vögelchen oder man findet mal etwas. Oder wenn ich in meinem Garten bin, muss ich natürlich entscheiden, ne, zupfe ich jetzt diesen kleinen Baum jetzt raus, weil ich kann ja keinen Wald jetzt in meinem Garten gebrauchen. Mhm. Ne? Also das gehört ja auch dazu, aber dieser natürliche Kontakt ist nicht da. Und dann gehen Menschen in den Supermarkt und wissen überhaupt nicht, was sie da gerade zu sich nehmen. Ne? Was sie da, ne, weil die an der Fleischtheke hast du auch mit dem Thema Tod zu tun. Aber das wird dann erstmal ausgeblendet, ne? Das sieht ja dann keiner.
Da steht ja nicht heute hier ein Stück Hüftsteak von Betty.
Genau.
Sondern da ist einfach nur ein Stück Fleisch.
Ja, genau, genau. Und so kann man, also ne, ich denke mal, für die jetzt zuschauen, ist es vielleicht so, es gibt so eine kleine Sehnsucht oft in den Menschen. Oder so etwa so eine Frage. Oder wirklich so, ist das so ein Hamsterradgefühl ja auch. Ne? Und ich bin fest davon überzeugt, dass natürlich gehört es dazu, dass wir unsere Themen auflösen und dass wir uns weiterentwickeln. Aber wir brauchen wirklich diesen Kontakt. Also alleine dieses Bild. Ne? Also es gab Untersuchungen. Also es wurden in Japan viele Untersuchungen gemacht zum Thema Waldbaden. Aber man hat festgestellt, wenn Leute im Krankenhaus lagen und da war so ein Bild, sind die besser gesund geworden, als wenn da kein Bild war von dem Wald. Am besten noch ein Fenster. Ne? Oder sie dürfen raus.
Wahnsinn, du sprichst Themen an. Ich sage jetzt, glaube ich, zum dritten Mal schon, da fällt mir was zu ein. Als meine Tochter geboren wurde, waren wir in einem experimentellen Kreissaal. Mhm. Und das war nicht dieser typische 0815 Kreissaal, sondern es war farbig, es gab Kaffee, Tee, Wasser, alles Mögliche, wirklich alles vor Ort. Und es gab einen Fernseher, der hing über dem Bett, gar nicht so zum Gucken jetzt, sondern der hing über dem Bett und da lief wirklich am Stück, wahrscheinlich irgendeine CD oder ein Programm, Natur, Wald, Meer, Wüste, also alles mögliche an Naturbegebenheiten, auch die Geräusche dabei.
Ja.
Und man fühlte sich einfach, also hat meine Frau es mir auch damals beschrieben, es fühlt sich einfach harmonischer an.
Ja.
Nicht so steril, nicht so kalt.
Ja. Und es ist ja auch so, das ist ja auch meine Erfahrung, wenn ich mit Menschen in den Wald gegangen bin oder auch jetzt, ich habe ein großes Gelände, wenn ich mit Menschen da in dieses Gelände gehe, die Menschen verändern sich und werden ruhiger, umso länger sie in der Natur sind. Also ne, früher habe ich immer gesagt, ich bin eigentlich ja nur die Hebamme, die Natur macht es, weil die Menschen verändern sich, wenn sie eine Weile im Wald sind oder mal zur Ruhe kommen. Also es gibt einen anderen Rhythmus. Plötzlich, also körperlich passiert ganz viel, aber auch mit unserer Psyche passiert ja ganz viel. Ne? Und das ist ja toll, dass es Kreissäle gibt, die das schon erkennen. Ne? Und dennoch geht die Entfremdung von der Natur ja eigentlich immer noch weiter. Ja. Ne? Also wenn ich das so beobachte. Ne? Und ja, und für mich ist es halt wichtig, dass wir natürlich einmal gucken, okay, wo sind die Verletzungen im Menschen? Wo sind emotionale Blockaden? Ne? Die kann man im Coaching auflösen. Welche Denkmuster habe ich denn, die mich vielleicht immer runterziehen, wenn ich mir den ganzen Tag sage, ich kann das nicht, also ich kann das nicht. Mhm. Genau. Aber eben auch diese heilsame Wirkung, wenn das dann in der Natur stattfinden kann. Also das sind eigentlich die schönsten Coachings gewesen, die ich bisher gemacht habe. Wenn wir das draußen, ich habe dann so Räume geschaffen in meinem Garten, wenn wir da draußen sitzen und eingebettet in der Natur, dann entspannt sich der Körper und der Mensch kann sich noch tiefer auf sich selber einlassen. Das ist eine ganz faszinierende Erfahrung.
Das klingt so, als würden wir den Rhythmus der Natur dann quasi wieder auch annehmen oder auch uns darauf einlassen, dass die Ruhe, die in der Natur ist. Die Natur hat keinen Stress. Mhm. Also ein Baum, ich bin kein Baum, aber wüsste jetzt nicht, wo der Herr Stress haben sollte, erstmal im ersten Moment, wenn er da so steht. Es sei denn, vielleicht ist es ein Waldbrand in der Nähe, aber wenn der da so steht und diese Masse, also ein Baum mit seinem Riesenstamm, der strahlt, finde ich, allein schon, wenn ich den anschaue, Ruhe aus. Mhm. Also das ist mein Gefühl jedenfalls.
Ja. Ja, und es hat auf die Psyche eine starke Auswirkung, aber es ist ja auch, das ist auch mittlerweile heute alles bewiesen, wenn wir barfuß über Gras laufen, also oder über Boden, dass dann die elektrische Ladung aus dem Körper in den Boden geht. Also wir sind elektrische Wesen und da auch einen Baum zu berühren, das macht was mit dem Körper. Ne? Das beruhigt uns. Und was ich glaube ich auch noch wichtig ist, weil ich eben gesagt habe, wir sind eigentlich liebende Wesen. Auch die Liebe können wir von den Tieren lernen. Das ist so, wenn wir uns wirklich einlassen auf ein Tier oder auf eine Pflanze, dann können wir uns wirklich der Liebe auch wieder öffnen. Ne? Weil die, auch gerade die Selbstliebe, also ich meine, ne, es gibt viele Menschen, die sind wirklich herzensgut zu ihren Kindern, aber sich selber machen sie den ganzen Tag runter, innerlich. Ne? Mhm. Und da habe ich dann schon oft die Erfahrung gemacht, gerade bei Müttern, ne, dann zu sagen, okay, du bist liebevoll mit deinen Kindern, so wie sprichst du mit dir? Ne? Und dann zu sagen, ja, stell dir mal vor, du hättest jetzt deine kleine Version noch dabei und sei doch mit der auch mal so lieb wie mit deinen Kindern.
Es ist Nummer 4 jetzt, fällt mir wieder, also Wahnsinn. Das kennst du mit Sicherheit auch. Es gibt so ein Experiment. Man kauft sich 3 gleiche Pflanzen. Mhm. Die eine Pflanze, also die gießt man alle gleich, stellt auch die gleiche in den Sonnenplatz, dass sie alle das gleichen Grundvoraussetzungen haben, also materiell. Mhm. Und die eine jeden Morgen sage ich, du bist tolle Pflanze, du bist super, guck dir mal dein Grün, deine Blätter an, also wirklich mit Liebe geben, tolle Gefühle. Die zweite Pflanze beleidigt man, aber guck mal, wie du aussiehst, so schäbig. Und die dritte ignoriert man. Mhm. Und wenn man das mal macht, wird man sehen, dass die 3 Pflanzen wirklich unterschiedlich wachsen beziehungsweise auch eingehen. Und das Schlimmste, was wir tun können, ist, jemanden zu ignorieren. Und diese dritte Pflanze, die man ignoriert, wird als erstes eingehen. Und das ist so, wenn man sagt, ja, was haben denn Pflanzen für Gefühle? Weiß ich nicht, ob Pflanzen Gefühle haben, aber wenn sie auf Musik, auf Töne, auf unsere Gefühle reagieren, dann heißt es auch, dass wir in der Wechselwirkung sind. Mhm. Und deswegen finde ich das so interessant, dass du sagst, ich gehe mit den Menschen nach draußen. Mhm. Ja. Und wir wollen, wie du gerade gesagt hast, mit den Müttern ihre innere Natur, ihr wirkliches Sein mit dem Äußeren mal verbinden. Mhm.
Ja, und wenn du das mit den Pflanzen erzählst, wir können ja auch davon ausgehen, dass alles Schwingung eigentlich ist, ne? So. Und Liebe ist eine der höchsten Schwingungen, Liebe und Dankbarkeit. Und diese Liebesschwingung, alle Lebewesen brauchen Liebe. Alle, ne? Und wenn wir natürlich keine Liebe erfahren haben oder uns von der Liebe abgetrennt haben, weil viele Menschen haben auch als Kinder beschlossen, dass Liebe gefährlich ist und machen erstmal zu. Mhm. Ne? Und da brauchen wir auch wieder sehr viele Schritte, um das Herz dann auch wieder zu öffnen, ne? So, weil man braucht ja auch wieder Sicherheit, sich auf jemanden einlassen. Aber Und auch Pflanzen oder Tiere brauchen Liebe. Und das ist das, was Menschen ja oft vergessen. Weil das ist vielleicht auch noch etwas, was ich noch erzählen kann. Für mich, und das ist das Interessante, für mich sind immer schon alle Lebewesen gleichwertig. Also wirklich gleich nebeneinander. Also ich sehe mich nicht in irgendeiner Form höherwertig als jetzt eine Ameise oder eine Schnecke. So. Damit bin ich aber immer aufgefallen. Und ich habe zuletzt jetzt nochmal mit jemandem gesprochen, wo mir aufgefallen ist, wie anders ich da bin. Weil für mich gibt's da wirklich kein höher, besser. So. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt nicht auch Pflanzen esse oder auch mal aus Versehen vielleicht auf eine Schnecke trete.
Genau. Und was ist, wenn die Schnecken deine Pflanzen fressen?
Genau. Dann trage ich sie weg, aber ich könnte dir nie was tun.
Okay.
Also das ist wirklich sowas, wo ich merke, das haben viele Menschen nicht, so das, was ich habe. Und für mich ist es auch daher so, dass ich sehe das halt so, wie wir als Menschengemeinschaft. Sehe ich uns einfach noch ein bisschen weiter, dass ich sage, wir sind eine Gemeinschaft auf diesem Planeten von Lebewesen. So. Und es geht halt darum, dass wir so leben, dass es allen gut geht. Und jetzt habe ich ja diesen großen Garten angelegt und habe das so gestaltet, dass dieses Ökosystem so in sich gegenseitig unterstützt, dass wir alle einen Platz haben. Also sowohl ich habe einen Platz in diesem Lebensraum, aber auch die Tiere und auch die Pflanzen. Und dass es ein Gleichgewicht gibt. So, was wir gelernt haben als Menschen ist, wir denken erstmal nur an uns. Ne? Also so, jetzt Thema Schnecken.
Mhm.
Ich gucke dann halt, okay, wie können die Schnecken in diesem Garten leben? Und ich auch. Ne? Und dann kann ich schauen, okay, brauche ich vielleicht mehr Igel im Garten? Oder gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Futterpflanzen? Dann gehen Schnecken auch gerne auf schwache Pflanzen. Ne? Also Schnecken fressen keine Brennnessel zum Beispiel. Ne?
Und Tagetes glaube ich auch nicht. Ich liebe Tagetes. Ich glaube, die haben auch, manche mögen sie, ja. Manche mögen sie nicht wegen dem Geruch. Ich finde die toll. Ich glaube, die werden auch teilweise zwischen den Pflanzen gesetzt.
Ja, ich glaube, die mögen sie sogar. Aber
ich
dann
weiß es genau. Was war damit, ja.
Genau. So, aber so, um zu verstehen, wie ich ticke, ne? Also für mich, ich liebe die alle. So. Und dann muss ich immer abwägen. Ne? Also für mich ist nicht so, ja, blöde Schnecke, weg mit dir, sondern ist immer so diese Frage, okay, wie kannst du leben? Wie kann ich leben? Und natürlich habe ich aber, und das gibt's auch heutzutage bei vielen Menschen, die sehr naturverbunden sind, dass sie dann sich als Mensch zurücknehmen. Ne? Und zu sagen, ja, die Menschen, die sind das Problem auf dem Planeten.
Mhm.
Nein, wir haben auch ein Recht hier zu leben. Wir sind auch gleichwertig. Ne? Weil diese Extrem gibt's auch. Ne? Entweder, dass Menschen sagen, ja, Natur, Hauptsache, die dient mir. Oder Menschen, die sagen, ja, aber wir sind das Problem, wir sind schlecht. Nein, sind wir auch nicht. Aber es geht wirklich darum, immer wieder aus dem Herzen zu entscheiden, okay, was mache ich denn jetzt? Ne?
Da hätte ich eine Frage. Wenn du ja sagst, du hast deinen Garten ja auch konzipiert, dass alles so miteinander passt. Wie ist denn das dann, wenn ich jetzt beispielsweise eine artfremde oder eine regionfremde Pflanze, sagen wir mal eine Palme aus Ägypten oder sowas, wenn ich die jetzt in deinen Garten reinpflanze?
Mhm. Dann gibt es eine Wechselwirkung. Ne? Gibt es eine Wechselwirkung, dann gibt es sehr robuste Pflanzen, die dann aber auch wie andere robuste Pflanzen sich breit machen. Ne? Und dann liegt es natürlich wieder an mir, weil ich ja jetzt die Hüterin dieses Gartens bin, zu sagen, okay, darf die sich jetzt hier so weit verbreiten? Oh, da ist aber dieses kleine Blümchen, dann sind bald keine mehr davon da. So, dann dezimiere ich die an der Stelle. Ne? Interessanterweise, es gibt ja auch so Pflanzen wie Springkraut, das indische Springkraut zum Beispiel, das wächst überall am Wasser. Das wird auch von Behörden regelmäßig weggemacht. Dann entwickeln manchmal Menschen so einen Hass auf diese Pflanze. Aber in diesen ganzen, ne, weil du sagst 30 Jahre, ist tatsächlich so, es sind tatsächlich schon 30 Jahre. Ich wundere mich selber immer, wenn man früh anfängt, sind dann irgendwann 30 Jahre um. Damals haben wir auch gedacht, ne, als wir im Wald waren, oh, die verdrängen alles und da ist ja kein Pflanz, kein Tier angepasst. Heute sieht man Fraßspuren. Also es regelt sich alles von alleine. Also in der Natur gibt es immer ein Gleichgewicht. Wir müssen da nicht einschreiten, wir Menschen.
Das ist ja das genau, was ich quasi in die Richtung damit auch versuchen wollte zu fragen. Wenn ich jetzt einen Menschen nehme, wir waren ja bei der Hecke, was wir als Beispiel genommen haben für Menschen auch. Und wenn ich jetzt einen Menschen irgendwo reinpacke, wo er erstmal gar nicht so zurechtkommt. Oder auch eine Emotion oder ich gehe in einen neuen Arbeitgeber. Das kann man alles das Gleiche nehmen. Ist es ja entweder so, passt man zusammen? Kann man zusammen sich aufeinander einstimmen? Mhm. Ja, ob frequenzmäßig, gefühlsmäßig? Mhm. Oder ist es einfach so, dass wir Menschen auf Biegen und Brechen teilweise unseren Willen der Natur und anderen aufzwingen wollen? Das hat jetzt dazu passen. Wo aber manche Pflanzen da sagen, ich kann hier gar nicht existieren, hier ist es viel zu kalt zum Beispiel für mich. Oder die Bodennährstoffe sind gar nicht so für mich gedacht. Und damit ziehe ich den anderen um mich herum noch das weg, was eigentlich hier natürlich gegeben wäre. Da in die Richtung, wo du sagst, und das ist auch interessant, dass wir uns trotzdem auch, dass die Natur gerade sich anpassen kann.
Ja, und jetzt kommt die Besonderheit von uns Menschen. Wir haben ja den freien Willen und wir können ja so gut denken. Ne? So.
Die meisten.
Ne? Also ich lebe mit Katzen, wenn ich sehe, die machen spontan alles aus dem Herzen. Ja. Und wir denken ja so viel nach. So. Jetzt sind wir Menschen, glaube ich, voll mit Verletzungen aus der Kindheit. So, ne, wenn ich das jetzt mal einfach so pauschal sagen kann. Ne?
Ich würde sagen, die meisten, ja.
Ja. Und dieses, ich setze mich durch und das muss jetzt so sein, das haben wir irgendwann gelernt. Ne? Weil jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, ist erstmal sehr kooperativ, ist offen, ist voller Liebe und ist kooperativ. Kleine Kinder, wenn wir denen die nicht beibringen, wenn wir Konkurrenz nicht beibringen, haben die nicht. Und das ist auch sowas Faszinierendes, finde ich, weil da habe ich mich lange mit beschäftigt. Wie entsteht denn das, dass Kinder sich klöppen, dass sie Ellbogen raus und ne, sich Geschwister die Haare raufen und so? Da haben immer die Eltern noch was mit zu tun. Aber die Eltern haben es ja auch schon wieder so gelernt. Ne? Und dann sagen wir heute, ja, das ist ja normal, dass die sich prügeln im Kinderzimmer. Nein, ich würde sagen, das ist nicht normal, das ist gelernt. Ne? Und so lernen wir von klein auf Dinge, ne? Wieder das Thema mit der Schnitthecke. Wir sind in diese Hecke voll geschnibbelt, abgeschnitten. Also unsere Kreativität ist abgeschnitten, unsere Empathie, unsere Kooperation, weil du musst mehr haben als der andere.
Weißt du?
Ja, Leistungsgesellschaft. Also in den Coachings, die ich mache, ist das Thema Leistungsdruck so ein starkes Thema, weil da leiden die Menschen so sehr drunter. Und das ist wie so in unsere Zellen eingebaut. Ne? Immer dieses so, oh, ich muss noch besser werden. Ich muss. Ne? Und das sorgt dafür, dass wir dann auch den anderen übergehen. Ne? Weil um diese Leistung zu schaffen, muss ich gegen mich gehen. So.
Und gegen die anderen.
Und gegen die anderen. Genau. Und so wie innen ist auch außen. Also alles, wie ich mit mir bin, bin ich dann auch mit den anderen im Außen. Ne? Von daher, also meine Vision, ne? Meine Vision vom Zusammenleben der Menschen ist halt wirklich, dass wir diese Natürlichkeit, jeder lebt die Natürlichkeit, also die Liebe, die Dankbarkeit, die Verbindung, die da ist, dann passieren diese Dinge nicht. Dieses Vergleichen, Konkurrenz, Wettkampf, wenn von mir aus beim Rennen, aber doch nicht so, oh, ja, wer gewonnen hat, ist dann besser, ne, höherwertig. Ne? Weil was ich auch oft feststelle ist, das erkläre ich immer meinen Menschen, die ich begleite, ne? Also dein Selbstwert darf immer hier oben sein. Aber oft ist es so, hier ist das Verhalten. Wir haben aber gelernt, das Verhalten mit dem Selbstwert zu koppeln. So, ich mache was Gutes, ich habe was geleistet, geht der Selbstwert hoch. Oh, ich habe irgendwas vermasselt, es hat nicht geklappt, geht der Selbstwert runter. Und wir dürfen aber das wieder entkoppeln, dass mein Selbstwert immer oben ist, egal wie ich mich verhalte.
Genau.
So, mache ich irgendwas falsch in dem Sinne, dass ich was kaputt mache, jemand wehtue, räume ich das auf. Aber wir lernen, oh, jetzt bin ich ein schlechter Mensch, jetzt bin ich nicht okay. Und das sorgt dann, wie das löst dann so eine Kettenreaktion aus, ne?
Letztens von einem Kind gehört, das sagte, ich habe Flugangst. Sag ich, bist du schon mal geflogen? Nein. Sag ich, wie kannst du dann Flugangst haben? Wie kannst du denn vor etwas Angst haben, was du gar nicht kennst, was du noch nicht mal ansatzweise erlebt hast? Und das ist so, geht so in die Richtung des Antrainierten, woher es auch immer gekommen ist. Aber genau das sehe ich auch immer wieder, dass da Menschen sich antrainieren oder auch gerade halt in der Kindheit, das ist halt nun mal so, da die Sachen mitbekommen und oft halt auch unterbewusst. Das wird ja bei den meisten Menschen, den setze ich jetzt mal voraus, dass die Kinder nichts Schlechtes wollen, also dass sie die behüten wollen. Und trotzdem kann es dadurch passieren, dass sich solche negativen Glaubenssätze manifestieren, in sich festmachen und dann das bis ins Erwachsenenalter durchzieht.
Ja, und es ist ja auch so, die Eltern meinen es alle gut, aber die Kinder beobachten. Die lernen ja durch Beobachtung. Ja, so, und dann versuchst du als Mutter vielleicht alles richtig zu machen und immer lächeln, aber in dir hast du Ängste, bist verzweifelt. Das Kind spürt das und nimmt es auf und entwickelt die gleichen Glaubenssätze wie die Eltern. Ne? Ja, ja.
Und wie ist das da? Wir sprechen ja gerade über die innere Natur. Also was ist mein inneres Sein? Und du hast eben schon mal so Auszüge gezeigt, gesagt, wie da die Natur außen, also Wald, Pflanzen, da helfen kann.
Mhm.
Wie genau, außer dass man sich in die Natur begibt, kann man denn jetzt davon profitieren?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass das mein Hintergrund ist, dass ich einfach so stark mit der Natur verbunden bin, bin ich so Spurensucherin auf der Natur in den Menschen. So, vielleicht kann ich das so bezeichnen. Also wenn jemand bei mir zum Beispiel ist in einem 1:1, dann sind wir auf der Suche nach, wie ist denn eigentlich jetzt deine Natur? Wer bist denn du? Und der Weg ist immer erstmal wirklich zurück, weil oft wollen Menschen irgendwo hin, wollen erfolgreich sein oder wollen mehr Selbstliebe oder was sie alles wollen, ne? Oder ihrem Partner, eine bessere Partnerschaft. Und dann ist erstmal der Weg, okay, erstmal zu dir zurück. Und wo ist deine Natur? Also das ist so die Suche. Und Natur im Sinne von Ursprünglichkeit. Also das ist so für mich die Verbindung, ne? Also wirklich zu schauen, wie bist du auf die Welt gekommen? Wie bist du eigentlich gemeint?
Mhm.
Ne? Und dann dieses ganze Potenzial und diese Schönheit, die jeder Mensch in sich trägt, wieder frei zu schaufeln, indem wir alles weggehen, was dir nicht gehört. Und das ist eine Menge. Also als ich mal festgestellt habe, was von meinen Gedanken mir alles nicht gehört, da war nicht mehr viel übrig.
Erschreckend.
Ja, und das läuft unbewusst ab. Und darum ist es immer wichtig, Kontakt mit diesem Unbewussten aufzunehmen. Und wir können ja, wir haben ja heute so viele schöne Methoden auch, um die Blockaden zu lösen. So dass wir im Prinzip wie so den Müll raustragen, so alles raustragen und zurück bleibt dann der Mensch so, wie er natürlich ist. Ne?
Nutzt du da die Natur als Ruhepol ausschließlich oder nutzt du sie noch anders? Dass du sagst, also einfach so einen kleinen Ausblick mal geben. Klar ist es schwierig zu sagen jetzt, was alles, da gibt es ja viele verschiedene.
Ja.
Aber dass sich mal jeder so vorstellen kann, okay, wie kann die Natur denn außer denn uns ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen Anführungszeichen, uns zu beruhigen, uns denn helfen?
Also ich nehme oder ich glaube, ich schaue da oft so, für mich ist die Natur meine Lehrmeisterin. So, also ich lerne in der Natur und nutze das dann im Coaching. Also ich begleite Menschen ja oft online. Das heißt, da haben wir keine Möglichkeit rauszugehen.
Mhm.
Ne? Aber ich weiß, in dem Moment, wo wir diese Natürlichkeit und diese Einzigartigkeit dieses Menschen finden und freilegen, wird diese Person anders rausgucken, wird die anders wahrnehmen. Ne? Weil es ist ja auch wieder sowas. Was ist Wahrnehmung und was ist, ich gucke aus meinem Verstand. Mhm. Ne? So, und vielleicht ist das die Antwort dann für die Frage. Ich glaube, es ist sogar so, in dem Moment, wo die Menschen ihre Blockaden auflösen können und wieder zurück zu sich finden, dann können sie die Natur wirklich genießen und wahrnehmen, vielleicht so rum. Na, weil ich habe nicht immer die Möglichkeit, mit Menschen rauszugehen. Na, und das ist ja meine Erfahrung aus der Natur, aus der pädagogischen Arbeit. Das war immer schön und die haben auch viel gelernt und haben sich auch toll entwickelt in dieser Zeit oder waren sehr dankbar, auch die Erwachsenen gerade. Aber es hat nicht diesen Transfer in den Alltag gegeben. So, jetzt arbeite ich im Prinzip von der anderen Seite.
Mhm.
Na, so, jetzt stellen wir erstmal die Verbindung zu mir selber her. Und dann habe ich natürlich Übungen oder Anregungen. Ne? Was kannst du machen, wenn du rausgehst? Nämlich wirklich mal aus dem Kopf raus, Herz auf und einfach sich mal an einem Baum setzen und fühlen. Ne? Weil ich glaube, die Verbindung ist das Fühlen, dieses Spüren, dieses Wahrnehmen.
Ne? Und das ist ja auch erst, wie du jetzt gerade gesagt hast, so habe ich dich verstanden. Berichtige mich, wenn ich es falsch interpretiert habe, dass wenn man diese ganzen äußeren Dinge, also die einen beeinflussen, mal abstreifen kann, dann kann man auch die Verbindung zur Natur, zum Ruhepol Natur, zum Ursprung viel mehr wahrnehmen.
Ja, und vor allen Dingen zulassen. Also wenn ich sehr auf Konsum und auf Mangel und auf Leistung konditioniert bin, dann habe ich keine Ruhe, mich da rauszusetzen in die Natur, dann will ich irgendwas erleben, was machen, was kaufen, ne? Kompensation. In dem Moment, wo ich mehr bei mir bin, brauche ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel und habe auch die Ruhe, mal auf der Bank im Park sitzen zu bleiben und einfach da zu sitzen und zu spüren. Ne? Weil Menschen oft auch so ruhelos sind. Und
ja, der Stress ist eine ganz große Sache.
Ja, genau, genau. Ne? Von daher natürlich, ja. Also ich kann auch mit Menschen arbeiten, ohne dass wir einmal nur vor der Tür waren, weil diese, ne, das ist so meine Erkenntnis, glaube ich, aus all den Jahren. wenn ich nicht bei mir bin und wenn ich nicht in meiner Natur bin, dann kann ich mit der draußen auch nichts anfangen. So, oftmals. Und aber ich darf mich erinnern an mich selbst und dann wähle ich vielleicht einen Weg, dass ich näher an der Natur leben kann wieder. Also für mich würde es nicht gehen. Ich könnte jetzt nicht in der Stadt im dritten Stock leben. Ich brauche halt auch die Natur um mich herum. Und vielleicht kann das entstehen, dass ich merke, hey, vielleicht gehe ich jetzt nicht einen Einkaufsbummel machen, vielleicht gehe ich einfach spazieren im Park.
Also ich bin da genauso wie du, also ähnlich, dass ich auch eher, ich könnte mir nicht vorstellen, in der Stadt zu wohnen, aber es muss ja jetzt auch nicht jeder aufs Land raus und in die Einöde ziehen. Genau. Ich glaube, das wolltest du auch damit gar nicht so meinen. Sondern einfach, es gibt ja auch in der Stadt schöne Orte, Parks, Anlagen. Man kann sich auch seinen Balkon oder auch eben der Wohnung ja auch Pflanzen, auch Natur reinholen, Natürlichkeit reinholen. Ja. Es muss ja keiner jetzt mal im Baumhaus wohnen. Also das wäre ja gar nicht machbar.
Ja.
Aber diese Grundstruktur, das ist sowas, so habe ich jetzt das Ganze auch verstanden, die Grundstruktur des Stresses, den wir oft in Städten haben, in Ballungsräumen haben, der ist in der Natur so nicht gegeben.
Mhm. Da fahren wir, also die Uhren gehen auch langsamer, ne? Umso mehr man draußen ist. Nur wie gesagt, genau. Also ich würde nicht sagen, wenn man sich weiterentwickeln möchte, muss man raus. Ne? Also das ist so mein Leben, ne? Dass ich diese beiden Dinge verbinde. Aber ich würde schon sagen, für uns Menschen, ne? Also wenn ich jetzt wirklich gucke, okay, was brauchen die Wälder, was brauchen die Tiere? Wir Menschen, glaube ich, brauchen momentan am meisten dieses Zurück zu sich selber. So. Und ich glaube, dann ist schon sehr viel Natürliches auch wieder da. Ne? Weil wir müssen halt im Prinzip alles wegnehmen, was nicht natürlich ist. So rum vielleicht, ne?
Mhm.
Ne? Also der Druck weg, der Stress weg, diese ganzen, ich muss leisten, ne? Und diese ganzen Gedanken, die mich runterziehen. Wenn das weg ist, dann bin ich ja viel mehr bei mir, als wenn ich immer weiter in diesem Hamsterrad laufe. Also, ich habe so einen kleinen Videokurs entwickelt, der heißt Zurück in meine Natürlichkeit. Da sind keine Naturübungen drin, sondern da geht es wirklich um diese Verbindung zu mir. Ne, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, ich wollte mal die Welt und die Natur retten. Und habe aber festgestellt, nein, wir müssen erstmal die Menschen retten. Eigentlich geht es momentan darum, die Menschen zu retten, damit auch die Natur gerettet wird. So, ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
Also es hängt miteinander zusammen. Also wenn wir Menschen unsere Natürlichkeit finden, dann gehen wir auch anders mit Tieren und Pflanzen und der Umwelt um.
Ja, und mit Mitmenschen.
Ja, und
Ne? Und darum würde ich sagen, der Schwerpunkt ist schon ins Fühlen wieder zurückfinden, dadurch auch die Liebesfähigkeit wieder zu entwickeln. Na, das klingt immer so, aber das ist ja im Prinzip einfach nur eine Fähigkeit, mich zu verbinden mit einem anderen, den zu fühlen, Empathie. Und dann werde ich in meinem Leben anders entscheiden.
Das ist jetzt, glaube ich, Nummer 5, dass mir was einfällt, wo du was sagst. Ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich beim Militär war. Mhm. Und da wurde mir natürlich auch beigebracht, wie man mit einer Waffe umgeht. Mhm. Und eine Waffe hat ja einen Sinn, beschützen, also jemanden, was auch immer, sie zu nutzen in dem Sinne. Und oftmals ist das Ende dann, dass man jemanden verletzt.
Mhm.
Und ich komme aus einer Generation, wo das, glaube ich, angefangen hat, gerade mit diesen, ich sag mal, Ego-Shooter-Spielen und so weiter, wo es hieß, ja, die Generation, die wird als Mörder durch die Gegend laufen. Ist ja so nicht passiert. Und für mich, ich kann nur von mir sprechen, aber als ich das damals dabei gebracht bekommen habe, habe ich einen viel größeren Respekt vor dem Leben bekommen. Mhm. Denn ich habe unmittelbar gesehen, was das anrichtet, was ich dort tue. Ja, ich war jetzt nie in einem Einsatz, wo ich generell irgendwas gegen Menschen machen musste, sondern ich war nur in Anführungszeichen auf den Übungsplätzen. Aber auch da merkt man die Zerstörungsgewalt einer solchen Waffe. Und das hat für mich Ehrfurcht gebracht.
Mhm.
Also ich habe etwas in der Hand, was sehr mächtig ist, was sehr viel zerstören kann. Ich kann damit auch beschützen, aber es kann auch zerstören.
Mhm.
Und für mich hat es Erkenntnis gebracht, sich damit auseinanderzusetzen, wie in dem Bereich des Toten, der Totengräberei.
Mhm. Ja,
sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, hat mir mehr Frieden gegeben.
Mhm.
Weniger Angst vor dem Tod.
Mhm.
Und so verstehe ich auch das, was du sagst, verbinde dich mal mehr mit der Natur, ja, also mit dem Ursprünglichen. Und so verlieren wir auch diese Zwänge, diesen Stress. So würde ich das jetzt interpretieren. Ist das richtig? Mhm. Habe ich das so richtig?
Ja, oder das ist ja auch ein Begriff, der ein bisschen altmodisch ist, ist sowas wie Demut zu empfinden.
Ja, 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 genau.
Ne? Wirklich zu merken, boah, wie kostbar ist eigentlich das Leben? Wie kostbar ist das eigentlich? Und ich glaube, wenn alle Menschen das fühlen können, ne, das, was du beschreibst, dann gäbe es ja keinen Krieg. Ne? Du musst um in Krieg zu ziehen und einen anderen Menschen zu verletzen, musst du dich von deinen Gefühlen abschneiden, sonst geht das nicht.
Es wird ja auch massiv gefordert dann. Es wird ja der Gegner wird ja entmenschlicht.
Genau.
Die doofe Sau, Entschuldigung, der Unmensch oder was auch immer, das Tier da hinten. Ja. Es wurde immer schon gemacht, dass der Gegner entmenschlicht wurde. Ja. Damit eben genau, du sagst, wir werden entfremdet von den Gefühlen.
Ja.
Die Verbindung zwischen den Menschen wird abgeschnitten.
Ja.
Und dann ist sowas möglich.
Genau, und auch mit den Tieren. Ne? Also ich habe mal ein Video gesehen, wo die auch eine Treibjagd gemacht haben und ein Reh ist auf den Jäger zugelaufen, um Schutz zu suchen, einem, der so im Gebüsch gehockt hat, und ist zu dem hingelaufen und hat ihn so angeguckt. Und da ist was in den Menschen passiert.
Okay.
Und dann konnte der danach nicht mehr jagen. Weil das ist nämlich das ist das, was ich meine mit diesem, den anderen, also wenn ich mich fühlen kann, kann ich auch den anderen fühlen. Und das ist, glaube ich, das, warum viele Menschen das gar nicht erst hier öffnen, weil dann sehe ich auch alles. So, dann sehe ich aber auch, wenn es dem anderen schlecht geht. Und wenn wir dann zum Thema Tiere übergehen, ne, dann sehe ich aber auch, wie es den Tieren geht. So, dann ist das nicht mehr so verklärt, sondern dann sehe ich und merke auch, die Tiere brauchen unsere Hilfe. Ne? Und von daher ist dieses, ich kenne diesen Schritt bei vielen Menschen, dass, oh nee, wenn ich jetzt wirklich alles aufmache, wenn ich wirklich jetzt wahrnehme, dann haben wir natürlich Angst vor dem Schmerz, weil
den Schmuddelecken überall in sich selber.
Ja, und auch der Schmerz. Guck mal, wenn du da mit der Waffe trainierst und aber spürst, dass da drüben ist aber ein Mensch, ein fühlendes Wesen, so, dann da spürst du Schmerz.
Mit Familie, mit Kindern.
Ja,
oder?
Ja, genau. Und darum glaube ich, wir brauchen das. Wir brauchen, dass Menschen wieder fühlen lernen und nicht, dass sie es abtrainiert bekommen von klein an. Ne? So, jetzt ne, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, weiter. Ne? Das
war's. Ja.
Ne? Und so, ja, und das ist so mein Wunsch eigentlich. Ne? Also mein Wunsch, dass immer mehr Menschen wieder zurückfinden in diese Empathie, in dieses Fühlen. Ne? Und vielleicht sind Tiere da die Brücke, weil wir können sehr viel und auch gerade die Liebe von den Tieren lernen, wenn wir uns drauf einlassen.
Jetzt glaube ich Nummer 6, mir fällt wieder was ein. Die Tante meiner Tochter hat ein Pferd. Und ich habe aufgrund von persönlichen Dingen mit Pferden immer so ein bisschen zwiespältige Sachen. Ich bin mal runtergefallen als Kind. Trauma wahrscheinlich erlitten oder so etwas. Auf jeden Fall waren wir bei ihr und meine Tochter liebt Pferde. Und dann bin ich halt mitgegangen und habe einfach nur das Pferd an diesem Führungsstrick gehabt. Es war gar nichts. Ich habe einfach nur das festgehalten. Und irgendwann sagt sie, warum hat denn das Tier den Kopf so runter? Sucht die irgendwas? Sagt sie, nein. Normal Pferd, Fluchttier, hat den Kopf oben, damit es gucken kann, damit, wenn irgendwer ein Feind kommt. Wenn das Pferd den Kopf runter macht, dann fand es ein Vertrauen zu dir, weil du ja jetzt guckst. Ich habe ja nie mit dem Tier jetzt so direkt gesprochen, sondern das war eine Verbindung. Und wir waren eine Stunde unterwegs, das hat mich unglaublich geerdet und runtergefahren vom Stresslevel her. Mhm. Also einfach nur mal rausgehen, bei Tieren sein, ob jetzt in dem Fall mit Pferden so, das hat mir persönlich, der keinen Bezug zu Pferden hat, sehr gut getan.
Ja, weil die Tiere uns helfen. Und das vergessen die Menschen. Also es ist nicht so, dass wir die Tiere brauchen, die Tiere uns brauchen, aber wir brauchen die Tiere, weil wir durch die nämlich erinnert werden wieder daran. Ne? Genau. Und unsere Körper kommunizieren ja alle miteinander. Ne? Das ist ja das, was wir ja heute auch schon wissen, dass über das Unterbewusstsein wird ja alles schon gecheckt. Man muss ja gar nicht viel reden, weil das läuft ja alles schon. Ne? Und so kann man ja auch die Blockaden finden. Einfach, dass man das ja abfragen kann. Und genauso läuft das mit Tieren ja auch. Ne? Die nehmen Schwingung auf, wir nehmen deren Schwingung auf. Ne? Also nicht umsonst lebe ich mit so vielen Katzen, weil die geben mir so viel an Geborgenheit und Tiere sind so, die nehmen dich ja, wie du bist. So, die nehmen dich auch immer auf.
Ne? Umsonst wird ja auch nicht wirklich Pferde, Hunde und andere Tiere als therapeutisches Mittel, sage ich mal jetzt so, genutzt, ja, als Hilfsmittel sagen, hey, wir fangen jetzt mal an, wir gucken mal, wie du mit Tieren, Pferde dabei oder Hunde, ne? Ja. Oder auch in Krankenhäusern wird ja auch teilweise mit Katzen teilweise auch gearbeitet, die dann dort sind. Und man merkt wirklich, wie du sagst, das kenne ich auch, dass Studien mittlerweile auch zeigen, Tiere, wenn die da sind, wenn ich die streicheln kann oder die einfach nur da sind, dann hebt das meinen emotionalen Zustand und meine Gesundheit.
Genau. Und von daher, ne, dürfen wir da auch sehr dankbar den Tieren sein und auch da sagen, okay, ne, das Tier ist dann, es hilft uns und arbeitet mit mir mit. Nicht, ich benutze das Tier, sondern das ist wirklich ein gleichwertiges Lebewesen, was, was für uns einen wirklich einen Dienst erweist. Ne? Und die sind so dankbar, Tiere. Also die die fangen nicht an und sagen, jetzt habe ich dir schon dreimal geholfen, jetzt hilfst du mir bitte auch mal.
Ja, die rechnen das nicht auf, nein.
Nein, nein. Ne, und ich glaube, vielleicht, ne, weil wir eben gesagt haben, okay, wie ist das denn? Ich glaube halt, wenn Kinder mit Tieren aufwachsen und aber lernen, mit denen respektvoll umzugehen, dann dann sind die ihr ganzes Leben empathiefähiger, als wenn wir das nicht haben. Also würde ich jetzt mal so behaupten, ne? Ich habe jetzt keine Studie, das ist jetzt eine Behauptung von mir. Einfach aus der Beobachtung. Ne? Aber dazu brauchen sie auch wieder Anleitung. Ne?
Wo du gerade schon Anleitung sagst, hast du, das ist irgendwie so, glaube ich, das zieht sich jetzt gerade durchs Gesicht. Ja, wo du Anleitung sagst, hast du denn mal für uns, für die Zuschauer und mich vielleicht so eine kleine Übung, so eine Technik, die wir im Alltag machen können? Ich meine, vielleicht überfalle ich dich jetzt auch gerade damit, aber hast du sowas so, wo wir, was wir nutzen könnten, wo wir wirklich sagen, wenn du das machst, dann kann das deinen Stress reduzieren oder irgendwie sowas?
Ja, ich habe ja schon gemerkt, wenn wir über das Thema Fühlen reden, ich weiß noch, als ich das erste Mal wirklich gefühlt habe, weil ich, ne, also wir können ja mit den Gedanken auch immer so Dramen erzeugen und 3 Stunden weinen.
Oh ja.
So, das ist dann kein Fühlen. Also wenn ich 3 Stunden weinen kann, fühle ich nicht. Weil Fühlen findet wirklich hier unten im Körper statt. Und wenn wir ein Gefühl einmal wirklich zulassen, dann fließt es ab nach, ich glaube, wir können das gar nicht lange halten, vielleicht 20 Sekunden.
Mhm.
Und danach entsteht Entspannung.
Mhm.
So, die Übung dazu wäre, für die, die es vielleicht zu Hause mal ausprobieren wollen, ist wirklich, also das kann man jederzeit machen, aber auch, wenn vielleicht eine Entscheidung ansteht. Oder man sagt, ich weiß gar nicht, mir geht's irgendwie gerade nicht so gut. Ne, dass man sich wirklich hinsetzt und die Augen schließt und dann wirklich sich vorstellt, man klettert hier so runter, bis hier runter ins
Herz. Darf ich das mitmachen?
Ja.
Okay. Also einfach mal hinsetzen, ja?
Hinsetzen, okay. Augen schließen und du stellst dir wirklich vor, dass du wie so durch eine Wendeltreppe hinuntersteigst in deinen Herzraum, also so in den Brustbereich. Und dann spürst du erstmal rein körperlich, wie sich das da anfühlt. Ist es da eng? Ist es warm? Ist es kalt? Wie fühlt sich das denn da eigentlich an? Und vielleicht merken wir dann schon, wie der Kopf da immer wieder reinquatschen will oder wir immer wieder hochgehen. Nein, wir gehen runter und stellen uns dann vor, wir sind wie so eine Expeditionsleiterin und gehen da immer weiter rein und nehmen einfach nur wahr. Und fühlen ist jetzt nicht zu sagen, ah ja, da spüre ich jetzt gerade Angst, sondern, ah okay, ein Gefühl und dann spüre ich das richtig physisch, dieses Gefühl. Und lass mich dann, wenn, nehmen wir mal an, das wäre jetzt Angst, ich spüre, da hinten in der Ecke da irgendwo, da ist irgendwie ein bisschen eng. Wenn ich da weiter reingehe, da kommt Angst. Und alle Gefühle wollen gefühlt werden und alle Gefühle sind Unterstützer. Die wollen, haben Botschaft für uns. Und ich sag, okay, ich bin bereit, liebe Angst, ich fühle dich jetzt und lasse mich von diesem Gefühl, wie jetzt in unserem Beispiel die Angst, wirklich fluten. Also ich lasse mich wirklich davon komplett einnehmen, mit dem Wissen, dass mir nichts passieren kann, weil das ist nur ein Gefühl. Und ich kann das zulassen. Und dann lasse ich mich fluten von diesem Gefühl, lasse das also einmal wirklich zu. Und danach entsteht ein Gefühl von Entspannung. Also das war jetzt sehr schnell durchgegangen, ne?
Also für mich war es so, als ich da runtergegangen bin, dann war ich's im Verstand, so das Herz, weißt du, wie es aussieht. Und,
genau.
Und ich gehe so in die Kammern rein. Und da war das noch alles recht klein und etwas eng, aber nicht unbehaglich, aber es war recht eng. Und je mehr ich mich auf diese Enge, auf dieses, okay, wo bin ich jetzt gerade hier, gefühlsmäßig eingelassen habe, hat es sich ausgedehnt und wurde größer, der Raum. Es wurde angenehmer. Also das habe ich gespürt.
Ja.
Bei mir war jetzt keine Angst, gerade zu finden.
Ja, ja,
deswegen habe ich mich auf das konzentriert, aber es ist ja vergleichbar, ob ich jetzt Angst oder sowas nehme.
Ja.
Ich hab mich dann immer wohler gefühlt. Ich habe gemerkt, wie ich ruhiger werde. Klar, man atmet vielleicht dann noch anders, man konzentriert sich mehr auf sich. Also das ist eine wirklich schöne Übung. Das kann man an der Bushaltestelle machen, oder?
Das kann man jederzeit.
Jederzeit, wenn man gerade mal ein bisschen Zeit hat.
Ja, und auch wirklich so dann die Liebe zulassen.
Mhm.
Die Liebe, weil die sitzt ja auch hier. Ne? Und wirklich die Liebe kommen lassen, genau. Und du hast das schon gesagt, ne? Dann bin ich mit meinen Gedanken darunter. Ne? Es geht wirklich darum, von innen zu spüren, und nicht so von außen zu gucken. Mhm. Ne? Also du merkst, das ist schon ein bisschen, braucht ein bisschen Übung, weil wir ganz schnell alles über den Kopf machen. Ne? Immer wieder nur tasten. Das ist eigentlich nur tasten. Und dann entsteht, wenn jetzt gerade keine Aufregung da ist, dieses schöne Gefühl. Und wir kommen zurück und sind erfrischt und erholt.
Ich fühle mich, auch wenn wir jetzt schon ein paar Minuten am Reden sind, ich fühle mich immer noch frisch und erholt. Wahnsinn, toll. Mhm. Also ich könnte stundenlang noch mit dir so weiterreden. Und vielleicht werden wir das ja auch noch mal machen.
Das kann schon sein.
Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall. Hast du noch so einen Schlusssatz vielleicht für unsere Zuschauer, wo so prägnant eins aufsetzen kannst?
Also ich würde sagen, trau dich, deinen eigenen Weg zu gehen. Das ist das, was ich sagen kann. Ne? Trau dich, deinen eigenen Weg zu gehen. Trau dich, du selbst zu sein und höre nicht auf das, was die anderen sagen. So, vielleicht so als Kurzanleitung.
Und wenn ihr jetzt interessiert seid, und wir haben ja schon drüber gesprochen, wie das mit der Hecke und der gleichen Schnittgeschichte ist, das werde gleich sein sollen. Und wenn ihr da jetzt hier bei der Martina sagt, oh, Wahnsinn, da ist was, wo ich sage, da spüre ich was, mit der Martina zusammen auf die Reise gehen, auf die Reise vielleicht nach den Sitzen, die Dinge, die in einem sitzen, die einem noch blockieren, um das wirklich so zu fühlen, dann kontaktiert sie. Und ich kann nur sagen, der Weg ist toll, mit ihr zu sprechen, macht einfach Spaß. Und jetzt aber kurz mal eine Pause einlegen nach diesem Video. Nehmt euch mal die 1-2 Minuten und fühlt mal in euch rein. Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Bis dann.
Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik Future Technology bei Maxco Music. Redaktion Britta Wisniewski. Für weitere Informationen besuch bitte die folgenden Seiten: LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und Time of Change TV unter www.time-of-change.tv.